Na gut. Ich sehe euch jetzt nicht, aber ich hoffe, dass ihr mich hört. Das ist gut. Hat auch was mit unserem Text zu tun, da waren auch ganz viele Zuhörer. Ja. Andi hat es schon gesagt, wir haben heute den dritten Advent. Ihr hättet es auch so gewusst, eine Woche Heiligabend. Da erwartet man eigentlich eine schöne Adventspredigt. So was, was Frieden verheißt in einer doch sehr unfriedlichen Zeit. Oder etwas, was Hoffnung weckt in einer Stimmung von Zukunftsangst. Nehme ich so wahr. Kriege und Kriegsdrohungen, die Klimakatastrophe, das Wiederaufflackern einer schon überwunden geglaubten Pandemie, Sorgen um unseren Lebensunterhalt angesichts maroder Staatsfinanzen und einer offenbar weitgehend ratlosen Obrigkeit, das alles kann einen schon in Unruhe versetzen. Da würde ein bisschen adventliche Vorfreude auf das Fest des Friedens, auf das Gedenken des Kindes, das uns Erlösung, auf das Gedenken an die Geburt des Kindes, das uns Erlösung bringt, schon ganz gut tun. Wer mit dieser Erwartung heute hierher gekommen ist, den werde ich jetzt fürchterlich enttäuschen. Der Text, über den ich heute predigen soll, ich glaube, dass ich das tun muss. Ich habe lange mit mir gerungen, aber mir wurde kein anderer Text gezeigt. Der ist völlig unweihnachtlich. Und seine Botschaft scheint es zumindest auch zu sein. Er findet sich im Johannesevangelium im 8. Kapitel ab Vers 2. Da lesen wir, frühmorgens kam er in den Tempel, Jesus, wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte. Und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. In diesem Text geht es offensichtlich nicht um Advent oder Weihnachten. Es geht auch nicht um Ehebruch, obwohl der Begriff hier ausdrücklich auftaucht. Was Ehebruch ist, dass er in Gottes Augen Sünde ist und warum das so ist, wird vom Chronisten dieses Ereignisses, dem Jünger Johannes, vorausgesetzt. In diesem Text geht es um Menschen, und um den in Jesus Mensch gewordenen Gott. Wir begegnen zwei Menschengruppen und zwei Einzelpersonen. Da sind zunächst die Zuhörer. Alles Volk, heißt es im Text, kam zu Jesus und er lehrte sie. Sie sind da und hören ihm zu, aber sonst wird nichts über sie berichtet. Sicher bleiben sie auch noch da, als die Pharisäer mit der Frau kommen. Aber sie bleiben passiv. Statisten in der Kulisse. Deswegen will ich sie für den Rest der Predigt auch ignorieren und mich nur mit den Hauptdarstellern befassen, mit der Frau, mit Jesus und mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich will versuchen, aus ihrer jeweiligen Perspektive zu sehen und zu verstehen, was hier geschieht und was hat das mit uns zu tun. Ich beginne mit der Frau. Auch über die Frau wird wenig berichtet. Es gibt auch nicht viel zu sagen. Sie ist unzweifelhaft schuldig, auf frischer Tat ertappt. Was sie denkt, was sie fühlt, wer weiß es, wen interessiert es. Sie bleibt stumm im Angesicht ihrer Ankläger. Sie bettelt nicht, sie erklärt nichts, sie jammert nicht. Sie bittet nicht um Vergebung. Es hat keinen Zweck. Sie weiß, was sie getan hat und was jetzt geschehen muss. Ihr Schicksal ist klar, es ist alles geschwätzt, wird man ihr sagen. Sie sagt nichts, bis Jesus sie anspricht und fragt. Und auch dann antwortet sie nur sehr knapp: Niemand, Herr. Dass sie nichts sagt, finde ich eigentlich nicht so erstaunlich. Manchmal trifft mich die Erkenntnis meiner Schuld so hart, dass es mir die Sprache verschlägt. Dann ist es gut, wenn ich nichts sage, wenn ich gar nicht erst versuche, Worte zu finden. Hören, verstehen, bereuen, umkehren kann ich besser, kann ich vielleicht überhaupt nur, wenn ich selbst nicht rede, wenn ich nicht versuche, mich zu rechtfertigen. Erstaunlicher finde ich da schon, dass sie nicht wegrennt, irgendwann im Laufe des Abgangs ihrer Ankläger. Warum bleibt sie? Einer nach dem anderen geht weg. Irgendwann wird sie begriffen haben, dass niemand mehr da ist von denen, die sie umbringen wollten. Spätestens jetzt könnten auch sie gehen. Könnte auch sie gehen. Jesus, der dafür verantwortlich ist, dass sie nicht gesteinigt worden ist, der wird sie nicht festhalten. Sie könnte sich einfach davonstehlen, aber das tut sie nicht. Vielleicht sind auch jetzt noch die Zuhörer da, die Jesus gelehrt hat, bevor er die Pharisäer unterbrochen haben. Aber auch die werden sie nicht aufhalten, wenn schon die Pharisäer sie nicht aufgehalten haben. Es ist niemand da, der sie hindern würde zu gehen, aber sie bleibt. Warum? Sie bleibt, weil sie gefangen ist. Gefangen von ihrer Schuld, gefangen in ihrer Schuld. Als die Pharisäer Jesus den Fall schildern und ihn fragen, was er dazu sagt, machen sie ihn damit zum Richter über die Frau. Sie kann ihrer Schuld nicht entfliehen, indem sie ihrem Richter davonläuft. Wenn sie jetzt geht, ohne den Richterspruch abzuwarten, wird ihre Schuld mit ihr gehen. Das Verfahren ist nicht abgeschlossen. Sie wird für den Rest ihres Lebens unter Anklage stehen, die Ehebrecherin schuldig, aber nicht verurteilt, noch nicht. Das Verfahren ist noch anhängig, die Steine liegen noch bereit. Gerechtigkeit, so hat mir vor einigen Tagen eine orthodoxe jüdische Theologin erklärt, Gerechtigkeit ist erst geschehen, wenn das Urteil gesprochen und die Strafe vollzogen ist. Erst dann ist die Schuld getilgt. Sicher, ich kann vor Jesus davonlaufen. Erst recht, wenn ich keinen irdischen Ankläger mehr fürchten muss. Mit der Zeit wird vielleicht Gras über die Sache wachsen. Ein schlechtes Gedächtnis aller Beteiligten kann da auch hilfreich sein. Aber die Schuld wird dadurch nicht getilgt. Herzlichen Dank. Er, Jesus, weiß, dass die Frau schuldig ist und sie weiß, dass er es weiß. Hätte er die Pharisäer sonst aufgefordert, sie zu steinigen? Wird er sie nun steinigen? Er ist derjenige, der ohne Sünde ist. Er könnte, er dürfte, ja, er müsste es tun. Niemand würde ihn daran hindern und er hätte das Gesetz auf seiner Seite. Und dann spricht Jesus. Und was er sagt, bedeutet Leben. Er spricht sie nicht frei. Er stellt nicht ihre Unschuld fest. Er verharmlost nichts. Er begnadigt sie. Wir sind gefangen in unserer Schuld, bis Jesus uns begnadigt. Dazu ist es erforderlich, dass wir uns nicht davonstehlen mit unserer Schuld, sondern dass wir stehen bleiben vor unserem Herrn. Er möchte uns gerne begnadigen. Geben wir ihm die Chance dazu. Ich wechsle die Perspektive und versuche, mich in Jesus hineinzuversetzen. Eigentlich wollte er nur lehren. Und da kommt dann diese Truppe der Frommen, die nur ein Ziel haben, ihm eine Falle zu stellen, ihn zu erwischen. Sie stellen ihn vor ein doppeltes Problem, in eine Zwickmühle. Er hat keinen Zweifel, dass die Frau schuldig ist. Und er weiß, dass die Frommen im Recht sind. Ja, so ist das Gesetz des Mose. Und Jesus hat öffentlich verkündet, dass er keine Abstriche machen wird von diesem Gesetz. Was nun, Jesus? Wie kommst du da raus? Ich gebe zu, dass ich spekuliere, aber ich vermute, dass Jesus kein doppeltes Problem gesehen hat, sondern eine dreifache Chance. Da ist zunächst die Chance, die Zuhörer, die er vorher nur über seine Worte erreicht hat, zu erreichen mit dem, was er tut. Sein Handeln zeigt, wie er ist. Ich kann viel reden und schön oder doch zumindest fromm. Aber mein Handeln ist es, das überzeugt, oder eben auch nicht. Jesus lebt vor, was er sagt. Seine Zuhörer bekommen Anschauungsunterricht. Wie geht Jesus mit dem aufgeschriebenen Wort Gottes um und wie mit dem Verstoß gegen dieses Gesetz, mit Schuld und Versagen? Dann ist da die Frau. Sie müsste sterben und hätten die Pharisäer sie nicht zu Jesus gebracht, wäre sie vermutlich schon tot. So will es das Gesetz des Mose. Aber Jesus will nicht ihren Tod, er will ihr Leben. Und die Frommen liefern ihm dazu die Vorlage. Und schließlich sind da die Pharisäer. Er wird sie nicht überführen, er wird keinen rhetorischen oder sonstigen Befreiungsschlag gegen sie führen. Er wird sie nicht bloßstellen, obwohl er das könnte. Er wird ihnen Gelegenheit geben, sich selbst zu erkennen. Jesus verurteilt auch die Pharisäer nicht. Er nimmt die Chance wahr, sie zu erreichen, sie in ihrem Innersten zu berühren. Er gibt auch uns die Chance, uns selbst zu erkennen. Und er will auch uns in unserem Innersten berühren. Was schreibt er da in den Sand und warum? Es gibt viele Erklärungsversuche und keiner überzeugt vollständig. Am ehesten noch der Gedanke, dass Jesus an einen Text aus dem Propheten Jeremia gedacht hat, im 17. Kapitel, Die Frommen, die Gesetzeslehrer kannten ihn sicher. Herr, du bist die Hoffnung Israels, steht da. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Sand geschrieben werden und schnell vergehen. Ob Jesus an diesen Spruch des Jeremia erinnern wollte, wissen wir nicht. Das ist, wenn auch wohlbegründet, letztlich Spekulation. Tatsächlich können wir nur festhalten, wie sein Verhalten wirkt. Es relativiert die Dringlichkeit der Anklage und das Drängen der Ankläger. Nachdem das Gesetz klar ist und die Schuld feststeht, ist die Antwort doch auch klar und könnte sofort unverzüglich gegeben werden. Was gibt es da noch zu überlegen, zu verzögern? Aber Jesus nimmt den Druck heraus aus der Anklage. So manch einer von uns ist schnell mit seinem Urteil über Menschen oder Ereignisse bei der Hand. Ich selbst bin dafür ein Musterbeispiel. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich bewerte, was ich kaum kenne. Und je weniger ich über jemanden oder etwas weiß, desto meinungsfreudiger bin ich. Das geht vielen Menschen so. Nun kann es Menschen, die wir nicht kennen und die uns nicht kennen, ja egal sein, was wir über sie denken oder sagen. Sie werden es nie mitbekommen. Aber auch in unserem persönlichen Umfeld findet sich manchmal diese Haltung des schnellen Urteils. Und da wirkt es sich aus, wie wir zu Menschen stehen, über die wir etwas gehört haben, das uns missfällt. Schnell fällen wir unser Urteil, erst recht, wenn wir glauben oder glauben wollen, dass das stimmt, was wir da gehört haben. Und wenn das dann noch in unsere Vorstellungen oder unsere Zweifel passt, umso besser. Da bin ich gerne mal bereit, im Zweifel gegen den Angeklagten zu entscheiden. Jesus lässt sich nicht drängen. Er fällt keine schnellen Urteile. Er gibt keine schnellen Antworten. Noch nicht einmal, wenn die Sache doch eigentlich klar ist. Scheinbar reagiert er gar nicht. Das macht die Ankläger nicht friedlicher. Sie bleiben dran, sie sind hartnäckig. Schließlich sind sie im Recht. Und eine Nebenbemerkung, die nicht in meinem Manuskript steht. Wenn man im Recht ist, ist man selten barmherzig. Als Jesus dann spricht, spricht er die Angeklagten nicht frei. Er bestätigt, was sie wissen. Und er nimmt ihnen die Verantwortung für das Urteil und die Vollstreckung nicht ab. Was sie nun tun, überlässt er ganz ihnen. Vielleicht ist das der Grund, warum er sich wieder bückt und weiter im Sand herummalt. Ein Signal vielleicht, ihr seid dran. Ich werde euch nicht beeinflussen. Ihr seid verantwortlich, wie ihr mit der Schuld der Angeklagten umgeht und mit eurer eigenen. Ihr habt es in der Hand. Vielleicht ist es auch das Signal, prüft sorgfältig, ob es nicht euer Name ist, der da in den Sand geschrieben ist und schnell vergeht. Jesus verurteilt die Frommen nicht, obwohl er weiß, dass sie schuldig sind. Er schaut sie nicht einmal an. Es gibt nichts, was er in ihren Gesichtern lesen müsste, kennt er doch ihr Herz. Er gibt ihnen die Chance, ihre Schuld zu erkennen und sie vor Gott durch ihr Handeln zu bekennen. Und wenn sie ihn lassen würden, würde er vielleicht auch sie begnadigen. Zum guten Schluss nehme ich die Perspektive der Schriftgelehrten und Pharisäer ein. Viel spricht dafür, dass es sich nicht um zwei unterschiedlichen Gruppen handelt, sondern um Pharisäer, die Schriftgelehrte, also Gesetzeslehrer sind. Pharisäer, das war so etwas wie eine Konfession, wie evangelisch oder katholisch. Schriftgelehrter, also Gesetzeslehrer, war ein Beruf oder eine Stellung. Heutzutage würde man statt pharisäische Schriftgelehrte vielleicht baptistische Juristen sagen. Sie genießen einen schlechten Ruf bei uns, die Schriftgelehrten, erst recht, wenn sie Pharisäer sind. Schade eigentlich, denn das tut ihnen Unrecht. Es waren ja keine schlechten Menschen. Sie hatten eine sehr profunde Bibelkenntnis und bemühten sich sehr ernsthaft, Gott zu gefallen. Gottes Gesetz, das war ihnen heilig. Das war nicht bloß fromme Schau. Sie haben Gottes Wort und Gottes Willen sehr ernst genommen und versucht, danach ihr Leben zu gestalten. Die meisten von uns, ich eingeschlossen, kennen Gottes Wort nicht so gut, wie diese Pharisäer es kannten. Die meisten von uns, wieder ich eingeschlossen, haben ihren Alltag und ihren gesamten Lebenswandel nicht so streng darauf eingerichtet, Gottes Willen zu erfüllen. Wir können uns in mancher Hinsicht an ihnen ein Vorbild nehmen. Diese Pharisäer, gleich ob sie Schriftgelehrte waren oder nicht, das waren die Frommen, die Säulen der Gemeinde, die Guten, die Vorbilder im Glauben und Leben. Heute wären sie Gemeindeleiter oder Älteste. Sie wären Professoren an den Bibelschulen und theologischen Fakultäten der Universitäten. Sie wären Bischöfe oder Synodale. Sie wären im Präsidium unseres Bundes oder in der Leitung unseres Landesverbandes. Sie wären Pastoren oder Fernsehpfarrer. Sie wären wie wir, nur besser, die besseren Christen. Nein, 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 höre ich euch denken. Das kann nicht sein. Hat nicht Jesus häufig über sie gestöhnt? Ist er nicht häufig an ihnen verzweifelt? Hat er nicht immer wieder deutliche Worte gegen sie und ihr Verhalten gefunden? Wollten sie ihm nicht an den Kragen, haben sie ihn nicht ans Kreuz gebracht? Wie können sie denn da die Guten, die Frommen gewesen sein? Der Einwand ist berechtigt. Ja, sie wollten Jesus am Zeug flicken. Ja, sie wollten ihn vernichten. Auch in unserem Text steht das dahinter. Sie kommen nicht mit der Frau zu Jesus, weil sie das Gesetz so liebten und ihm Geltung verschaffen wollten. Dazu hätten sie Jesus nicht gebraucht. Sie hätten die Dame einfach steinigen können. Nein, sie sind zu Jesus gekommen, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Und doch haben sie es in der besten, in der frömmsten Absicht getan. Sie wollten das Wirken des Messias nicht verhindern, den Anbruch des Reiches Gottes nicht hinauszögern. Im Gegenteil, es ging ihnen um Gottes Reich. Und das Erscheinen des Messias hätten sie mit Jubel begrüßt. Nur konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Jesus der Messias war. Dieser Zimmermann aus Galiläa, das passte nicht in ihre Vorstellungen vom Reich Gottes hinein. Einige Verse zuvor, in Kapitel 7 des Johannesevangeliums, wird das sehr anschaulich geschildert. Einige von ihnen, so steht da, wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den Hohepriestern und den Pharisäern, da sind sie wieder, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen, richtet denn unser Gesetz den Menschen ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Jesus passte einfach nicht in das Bild vom Reich Gottes auf Erden. Und deswegen musste er weg. In bester Absicht. In der Überzeugung, genau zu wissen, was Gott von Jesus hält und von dem, was er tut. In der Überzeugung, mit dem, was sie taten, auf Gottes Seite zu sein, seinen Willen zu erfüllen. An dieser Stelle bin ich, baptistischer Gesetzeslehrer, den Pharisäern viel näher, als mir lieb ist. Da sind so viele Leute, die nicht in mein Bild von der Gemeinde Jesu Christi hineinpassen. Glücklicherweise sind die meisten von ihnen Katholiken oder Evangelen, Methodisten oder Adventisten oder irgendwas, aber keine Baptisten. Oder jedenfalls, wenn sie Baptisten sind, nicht hier bei uns im Schwabenland. Aber auch bei uns hier im Schwabenland gibt es solche, die mir zu ernst oder nicht ernst genug, zu frömmelnd oder zu liberal sind. Die dürfen hier nicht einfach so machen, was sie wollen. Und wenn ich sie schon nicht loswerden kann, dann muss ich sie wenigstens kalt stellen und dafür sorgen, dass sie kein Unheil anrichten können. Da gibt es so viele Dinge in der Gemeinde, die dürfen in einer Gemeinde Christi so nicht vorkommen. Das geht so nicht. Das kann Gott nicht gefallen und deswegen muss ich es verhindern oder doch zumindest anprangern oder dafür sorgen, dass es sich ändert, dass es sich nicht wiederholt. In bester Absicht. Nun stehen sie da, die Pharisäer, mit der Ehebrecherin. Sie wissen, was zu tun ist. Sie bilden sich nicht nur ein, im Recht zu sein, sie sind es. Sie dürfen diese Frau töten. Ja, sie sollten es tun, es entspricht dem Gesetz Gottes. Und wenn er sie davon abhält, dieser Jesus, dann haben sie ihn am Wickel. Dann haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und Jesus hindert sie nicht. Im Gegenteil. Tut es, verurteilt sie, richtet sie hin. Nun fangt schon an. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das wird doch nicht so schwer sein. Da wird sie doch einer finden lassen. Und wer den zweiten Stein wirft, der muss ja nicht mehr ohne Sünde sein. Der hat ja schon ein Vorbild. Ist das nicht ein bisschen unfair von Jesus? Es geht doch gar nicht um die Schuld der Frommen. Es geht doch hier um einen eindeutigen Fall von Ehebruch. Sünden der Frommen überhaupt nicht vergleichen. Da werden Dinge zusammengeführt, die nun wirklich nicht zusammenhängen. Und wo steht eigentlich im Gesetz des Mose, dass nur diejenigen sich an der Steinigung beteiligen dürfen, die selber sündlos sind? Eigentlich könnten diese frommen Ankläger die Antwort Jesu ignorieren. Dass er ihre Position bestätigt hat, reicht doch vollkommen. Ich bin ja selbst ein Schriftgelehrter, leider nicht so fromm wie die damals. Ich hätte Jesus geantwortet: Nein, ohne Schuld bin ich nicht. Aber das muss ich auch nicht sein. Mose hat davon nichts gesagt und nichts geschrieben. Ich darf sie steinigen, trotz meiner Schuld. Und das werde ich jetzt tun. Gottes Wille muss erfüllt sein, egal ob es mir gefällt oder nicht. Auf diese Idee ist von den Pharisäern und Schriftgelehrten damals wohl keiner gekommen. Jesus hat sie erinnert, dass sie bei all ihrer Frömmigkeit doch auch auf Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind. Und davon lassen sie sich beeindrucken. Das öffnet ihre um den Stein geballte Faust und der Stein muss zu Boden fallen. Das ist nicht das Gesetz des Mose und auch nicht nur das Gesetz der Schwerkraft, das ist das Gesetz der Barmherzigkeit. Jesus lässt sie nicht mehr an die offenbare Schuld der Frau denken, sondern daran, dass sie selbst vor Gott nicht schuldlos sind. Obwohl man ihre Schuld nicht sieht, obwohl sie doch dort im Tempel wohl verschwiegen werden könnte, vor Gottes Angesicht ist sie offenbar. Die Frommen, die Gerechten, sie werden im Angesicht ihrer eigenen Schuld jedenfalls dieses eine Mal barmherzig mit der Schuld der anderen umgehen, mag sie auch noch so groß sein. Und dabei sollten uns diese Pharisäer Vorbild sein. Wäre doch nur auch ich immer so barmherzig mit der Schuld anderer. Kommst du in dieser Geschichte vor? Ich komme drin vor, mindestens zweimal. Sicher bin ich die Frau, auch wenn ich nicht so aussehe. Oft genug bin ich schuldig geworden. Nach den strengen Maßstäben Jesu in der Bergpredigt auch schuldig des Ehebruchs oder des Totschlags. Von den ganzen anderen Gesetzen will ich gar nicht reden. Schuldig so sehr, dass es in mir manchmal die Sprache verschlagen hat und ich nur noch dastehen und schweigen und auf die Vollstreckung des Urteils warten konnte. Und dann Begnadigung erfahren habe, die ich nicht verdient habe. Sicher bin ich auch einer der Pharisäer. In bester Absicht gerne bereit, andere zu verurteilen und dann auch gleich selber hinzurichten. In bester Absicht bereit, anderen Fallen zu stellen, um meine Vorstellungen davon durchzusetzen, wie Christen sein sollen und Gemeinde auszusehen hat. Und wie die Pharisäer dieses eine Mal bin ich hoffentlich gelegentlich auch im Angesicht meiner eigenen Schuld barmherzig mit der Schuld anderer. Aber ich möchte auch noch ein drittes Mal in dieser Geschichte vorkommen. Ich möchte wie Jesus sein. Er beschönigt nichts. Er diskutiert nicht darüber, ob Ehebruch wirklich Sünde ist. Er fragt nicht nach den Gründen oder den Umständen. Er wartet noch nicht einmal ab, ob die Frau um Vergebung bittet. Er begnadigt sie. Wie gehe ich mit Menschen um, die schuldig geworden sind? An anderen oder vielleicht gar an mir? Gehe ich mit ihnen so um, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist? Wie er mit dieser Frau umgegangen ist? Es geht, ich wiederhole mich, in dieser Geschichte nicht um Ehebruch. Es geht auch nicht nur um die Ehebrecherin und die Pharisäer. Es geht um uns und um unser Verhältnis zu Jesus. Jesus möchte, dass wir im Umgang mit der Schuld anderer so denken und handeln, wie Jesus es tut. Er möchte unsere Namen nicht in den Sand schreiben, sondern in das Buch des Lebens. Und dann ist sie da doch noch, die Hoffnung des Advent, die Hoffnung auf Frieden und Freude in unseren Beziehungen zu Gott und den Menschen, die er uns in den Weg gestellt hat. Das Kind, das im Leib der Maria darauf wartet, geboren zu werden, hineingeboren in eine unruhige Welt voller Not und Angst, ist genau dieser Jesus, der unseren Namen in das Buch des Lebens schreibt, der uns begnadigt, damit wir leben können in der Gegenwart Gottes.